Ich habe heute einen Lottoschein mitgebracht. 6 aus 49.
Haus kann gebaut werden.
Genau, das wäre top, ja. Wer die richtigen Zahl angekreuzt hat, 6 richtige hat, der räumt richtig ab, der einige Millionen. Aber man liest immer wieder in der Zeitung, zum Beispiel im Fokus, insgesamt waren da 9,5 Millionen an Gewinn waren da und die müssen jetzt abgeholt werden bei der Lottogesellschaft. Aber unter den glücklichen Unbekannten sind auch 3 Millionen Gewinner, die sich noch nicht gemeldet haben. Also wie ist dumm, ne? wenn du da 3 Millionen gewinnst und weißt nichts davon. Also ganz klar, ich will heute keine Lotto-Werbeveranstaltung machen. Ja, ich spiele auch kein Lotto, ich halte auch nichts davon. Aber es trifft ziemlich gut, was eigentlich das Thema Taufe oder was eigentlich heute da passiert ist mit, oder drückt es gut aus. Aber Leute, wie gesagt, füllen den Lottoschein aus. Und dann fiebern sie mittwochs oder samstags bei der Ziehung. Und dann immer wieder, großes Problem, die Gewinne werden nicht abgeholt. Ich habe nachgelesen, wie das Ganze funktioniert. Du hast 13 Wochen Zeit, an einer Lotto-Annahmestelle das Zentralgewinn-Anforderungsformular auszufüllen und abzugeben. Aber wenn du die 13 Wochen rum sind, dann ist dein Lottozettel kannst du verbrennen. Dann ist der Gewinn sozusagen weg. Also stell dir vor, du hast 3 Millionen gewonnen mit dem Lottoschein und du holst ihn nicht ab. Dann muss ich sagen, also entweder ist das einfach nur bitter oder Dummheit, ja. Aber was ist passiert? Glücksspiel ist nicht unser Thema, sondern heute geht es um die Kindertaufe und die lässt sich eigentlich super mit diesem Lottoschein vergleichen. Wir haben den Jahren getauft. Was ist da eigentlich da passiert? Irgendwie eine geheimnisvolle Handlung. Ne? Man gießt da Wasser über seinen Kopf und dann spricht man da den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes über ihn auf. Ja, was bedeutet denn das eigentlich? Was passiert da? Klar, wir machen es. Ich habe es gelesen, weil Jesus gesagt hat, wir sollen das tun. Das ist der Auftrag. Aber wir lesen auch in der Bibel, und das sagt Jesus deutlich, wer glaubt und getauft wird, der bekommt das ewige Leben. Und weltweit sind sich alle Christen einig, also eine Taufe ohne Glaube, das hat keine Wirkung. Und da ist für mich dieser Lotto-Vergleich an dieser Stelle echt, echt toll. Ja. Die Kindertaufe kannst du wirklich mit so einem Lottoschein, mit so einem, wo die 6 Richtigen draufstehen, vergleichen. Also Hauptgewinn. So das ewige Leben mit Jesus Christus, das hast du damit eigentlich in der Hand. Aber wenn du das nicht nimmst, und wenn du das im Laufe deines Lebens nicht einlöst, dann ist das Papier wertlos. Und so ist auch mit der Kindertaufe, erst wenn der Glaube der Zukunft ist sie gültig. Sonst würde ich salopp vielleicht sagen, naja, hatten wir den Jaron ein bisschen mit Wasser übergossen und irgendwas auf ihn draufgesprochen, aber es eigentlich hätten wir auch sein lassen können. Aber wie kommt jetzt der Glaube? Wie kommt denn der? Wie kommt es dazu, dass dir der Lottoschein in die Hand gedrückt wird? Das musst du dir vorstellen, da kommt einer her und sagt, du Stefan, hier 6 Richtige, gib das Ding ab und der Hauptgewinn gehört dir. Also wie kommt ich dazu, dem zu glauben, dass das so ist? Dass das überhaupt funktioniert? Wie komme ich dazu, den einzulösen? Also wie kommt ich zu dem Glauben? Und es geht letztlich um die Frage heute, wie Glaube entsteht und die Frage, trägt da die Taufe vielleicht was dazu bei? Können wir als Paten, als Eltern, ihr standet hier vorne, sind wir da rein passiv oder haben wir da auch als Gemeinde irgendwie eine Bedeutung in dem Ganzen? Und damit wir da mal ein bisschen Klarheit reinkriegen in die Antworten, müssen wir ein paar Grundpflöcke so reinhauen, damit wir überhaupt die Logik zusammendenken. Und eine davon, eine Weichenstellung der Theologie, die wurde in der Reformation getroffen. Eine ganz, ganz wichtige Weichenstellung. Nämlich die klare Aussage, der Mensch ist nicht frei. Der Mensch ist nicht frei, der Jaron ist nicht frei. Also der Reformation, da waren ja die großen Fragen nochmal ganz pointiert diskutiert. Und da gab es einen Humanist, Erasmus von Rotterdam, der hat ein fantastisches Buch geschrieben vom freien Willen. Und da musst du das mal lesen und es liest sich super unterhaltsam. Und da kommst du am Ende zu dem Schluss, wie der das schreibt. Ja, anscheinend hat der Mensch einen freien Willen, der ist richtig frei in sich. Und dann hat der Luther das gelesen, ist ja fast explodiert emotional. Er hat sich hingesetzt, hat wohl die wichtigste Schrift, würde ich sagen, seines Lebens verfasst. nämlich die Gegenschrift vom unfreien Willen. Und dann liest du das Buch und dann wird auf einmal klar, dass es nicht so ist, wie Erasmus vermutet. Also, dass wir Menschen gar nicht so frei sind, dass der Wille gar nicht so frei ist, wie wir denken. Und die Begründung dazu, die steht im Epheserbrief. Da gibt es einen ganz wichtigen Text, den der Paulus uns gegeben hat, den Gott ihm gezeigt hat. Eine absolute Grundwahrheit, die vielleicht in dieser Dichte, in dieser Pointierung auch mal erschreckt. Aber so steht es halt mal da. Und zwar lesen wir, schreibt Paulus, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Und wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden in dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Diesen Text muss man mal lesen, es steht in der Bibel, es hat Gott uns übermittelt und das ist wirklich eine Zuspitzung. Aber eine absolute Realität und Martin Luther hat ein super Bild verwendet. Er sagt, wir Menschen sind eigentlich wie so ein Zugtier, wie so ein Pferd. Stell dir vor, du wärst ein Pferd. Ein Pferd selber, da setzt sich jemand drauf und der hat das Pferd, die Zügel in der Hand und er lenkt nach links und nach rechts, wo es hingeht. Und Luther sagt, wenn wir das Bild jetzt mal nehmen, dann wenn wir geboren werden, dann sitzt auf unserem Leben, auf Leben jeden Menschen, ist eigentlich das Böse drauf. So sind wir in diese Welt hineingekommen. Und deswegen, wir selber sind keine freien Menschen. Wir haben keinen freien Willen zu entscheiden, ob wir da und da hingehen. Weil wenn du ein Pferd hast und es will dann nach links laufen, was machst du als Reiter? Du ziehst nach rechts. Du sagst, ich bin oben auf dem Pferd als Reiter. Ich sag dir, wo es lang geht. Und das Bild macht deutlich, dass ich völlig handlungsunfähig bin von mir selber, dass ich ein Gefangener und Sklave des Bösen bin. Das ist leider so. Und ich kann mich nicht allein zum Guten hinwegen wenden und deswegen habe ich auch keinen freien Willen. Der Titel freier Wille, wisst ihr, das ist ein Ehrentitel. Das ist so ein Majestätsbegriff, den nur einer haben kann, nämlich der lebendige Gott im Himmel. Das ist der Einzige, dem wir sagen können, du bist freier Wille. Jesus können wir mit freier Wille anreden, aber sonst niemand. Ein Majestätsbegriff. Und diese Grundannahme ist für uns so wichtig, weil sie uns erklärt, viel von dem, was wir von der Taufe erwarten können, aber auch nicht, und wie wir auch unsere Umwelt erleben. Also ich würde mal sagen, wenn du zu einem Menschen hingehst und sagst, zu ihm, ich fordere dich auf, entscheide mit deinem Willen einfach an Jesus Christus zu glauben. Du musst nur genug Willen haben zu glauben, dann klappt das. Wenn man sagt, nee, das geht nicht. Da überforderst du mich als Mensch. Da bin ich nicht geschaffen dafür. Da bin ich nicht fähig. Ich kann keine freie Entscheidung aus mir selber heraus treffen. Wir verlangen da was von Menschen, wo er nicht fähig ist. Das ist das Erste. Das Zweite, was uns hilft, einfach auch mal die Welt zu verstehen. Also warum ist der Mensch so ein Menschenfeind? Das finde ich echt ein harter Begriff, aber ich glaube, das trifft's. Weshalb brauchen wir Gesetze, die das Miteinander regeln? Die das Böse auf diese Welt eingrenzen. Gestern in Düsseldorf, Riesenprobleme im Freibad. 60 Jugendliche besetzen den Sprungturm und die Rutschbahn. Riesentamtam mit der Security. Was machen sie? Wir müssen das Freibad sperren. Also schon zum dritten Mal haben sie das Freibad zugemacht, eine Weile da in Düsseldorf. Und es wird wieder passieren. Warum? Natürlich, weil der Mensch halt so ist. Da findet sich halt eine Gruppe, macht er ins Leben auch bei vielen mit. Und dann verhält man sich halt so. Ja, das kannst du nicht einfach den Menschen ändern. Der Mensch ist nun mal leider so. Und ich will jetzt an der Stelle nochmal über eins weitergehen, weil ich habe erlebt jetzt, dass Gott eigentlich da nicht zufrieden damit ist. Sondern die ganze Bibel, die ganze Leidenschaft Gottes, die ganze Liebe Gottes jetzt gesagt hat, das kann so nicht bleiben. Der Reiter muss runter vor dem Pferd, der Teufel muss besiegt werden. Deswegen das ganze Evangelium von Weihnachten, Jesus Christus kommt in die Welt, lebt in dieser Welt, besiegt den Teufel, hat den Tod besiegt, damit es für uns Menschen einen Reiterwechsel überhaupt nur stattfinden kann. Und da wird klar, das Zweite, wir brauchen Gottes Gnade. Und deswegen die Grundannahme, dass Gott sagt, hey, ich mache jetzt den Schritt, damit es überhaupt so weit kommen kann, damit Glaube entstehen kann. Und jetzt geht der Text weiter hier aus Epheser 2, wenn Paulus schreibt, doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er für uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr errettet worden. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes. Ihr merkt schon hier, es ist ein Schlüsselbegriff, was auf einmal auftaucht und er heißt Gnade. Und es ist der Anfang, der erste Schritt Gottes zu uns Menschen hin. Also nicht ein Appell an unseren Willen, sondern er sagt, ich komme mit meiner Gnade auf dich zu. Da muss der Anfang sein. Und Gnade heißt, ich kann mir nichts erkaufen, ich kann mir nichts erarbeiten, ich kann mir nur was schenken lassen. Und das wird so deutlich an der Kindertaufe. Ich weiß nicht, ihr habt ja den Jaron erlebt, der hat ein bisschen gezappelt und so, der war ganz ruhig, aber der war doch irgendwie passiv. Also der konnte nicht reden. Er hat, ich will, ja, ich will, hat er gesagt. Nee, nichts hat er gesagt. Und das ganze Alter macht eigentlich deutlich, dass er auf Hilfe angewiesen ist. Und zwar voll und umfassend. Und das ist eigentlich so die Betonung der Kindertaufe, dass wir Menschen eigentlich so passiv sind. Dass so die Gnade Gottes das ganz, ganz große Ding ist, was wir brauchen. Und dass Gott wirken muss. Und wisst ihr, das tut er. Und wann und wo, das wissen wir auch nicht. Das können wir nie nachvollziehen. Auch hat man natürlich in der Kindertaufe gehofft, der Martin Luther hat da eine Behauptung aufgestellt, dass jetzt da der Heilige Geist hineinkommt und den Glauben von dem Kind wirkt, aber man hat da keine Anhaltspunkte dafür. Also wir müssen dann vielem einfach das offen lassen. Stattdessen begründet unser Reformator die Kindertaufe nämlich so, dass sie sagen, wir wollen eigentlich hier ein Signal setzen, der Jaron, der gehört zu uns als Gemeinde. Der soll zu uns dazugehören. Und wir alle wollen das, wir sehen das als ein großes Fest, als jetzt einer, der zu uns dabei ist. Und natürlich immer in dem Wissen, wenn der nicht anfängt, an Jesus Christus zu glauben, dann war es vielleicht 20 Minuten umsonst. Aber wir haben die Hoffnung, dass das passiert. Und wann und wie ein Mensch zum Glauben anfängt, das ist ein ganz, ganz großes Geheimnis. Nur eins ist klar, dass Gottes Gnade den Anfang macht. Und wenn ich ehrlich bin, wie ich zur Überzeugung gekommen bin zum Glauben, ich kann da vielleicht ein paar Stationen benennen, aber wie das genau passiert ist, ich weiß es nicht. Und auch mit dem Lottostein, wenn dir jemand den in die Hand drückt und sagt, der ist sechs Richtige, geh hin, löse dir ein. Und du vielleicht dann magst, ja, ich glaube das jetzt und ich gehe hin und ich löse den ein. Und jemand dich später fragt und dich evaluieren will, wie war denn das, dass du zu der Überzeugung gekommen bist, den Lottoschein, der ist gültig, erklär mir das mal. Da kannst du vielleicht sagen, ja, der hat mir davon überzeugt und er hat seinen Lottoschein mitgebracht. Und du kannst vielleicht drei Punkte nennen, aber die letzten Beweggründe, das können wir nicht. Das ist viel zu komplex, das Leben und wie Entscheidungen getroffen werden im Leben. Und auch wie ich Jesus Christus in meinem Leben bekomme, wie das passiert ist, ich weiß es nicht. Es fängt auf jeden Fall damit an, dass Gott seine Anfangsgnade uns schenkt. Und wenn er die nicht gibt, wenn das nicht der Fall wäre, wenn wir das nicht wissen dürfen, dann müssen wir sagen, Kindertaufe bei uns machen wir nicht mehr. Also da hören wir auf damit. Das funktioniert nicht. Aber Gottes Gnade steht über jedem Menschen, weil Gott unabhängig von uns erstmal handelt. Aber diese Gnade bewirkt noch keine Glauben. Jetzt die Frage, wie kommt aber der Glaube? Mein dritter Punkt. Mein dritter Punkt, der Glaube, der kommt eigentlich nur, indem wir was von Jesus Christus hören. Also das ist eigentlich so der entscheidende dritte Vers, was unseren Gottesdienst heute betrifft. Also ist der Glaube aus dem Gehörten. Und das Gehörte aber durch das Wort Jesu Christi. Und es ist eigentlich ganz einfach. Gottes Gnade macht es, dass ich überhaupt mal hören kann. Und zwar nicht irgendwas, sondern jetzt von Jesus Christus. Und manchmal ist es so, dass da vielleicht Lebenssituationen sind, wo ich vielleicht verzweifelt bin, wo es mir schlecht geht. Ein Unfall hatte, eine Krise hatte, eine Krankheit hatte, irgendwas in meinem Leben, was dazu führt, dass ich überhaupt mal die Botschaft von Jesus an mein Herzen ranlasse. Und damit das überhaupt mal da rankommt, dieses Blockierende wegkommt, da muss jetzt Gott handeln, diese Anfangsgnade. Und dann, wenn ich dann die Geschichten von Jesus höre, dass er an Weihnachten gekommen ist, dass er am Kreuz für mich gestorben ist, wenn das ist, dann trägt das dazu bei, dass ich zum Glauben an Jesus Christus komme. Und dass erjenige sein wird, der mein Leben bestimmt. Und deswegen haben die Reformatoren natürlich diesen Dreierschritt nochmal klar betont. Leute, allein die Gnade ist es erstmal. Und allein Jesus Christus und allein der Glaube und die Bibel natürlich mit dabei. Dadurch wird ein Mensch Christ. Dadurch wird ein Mensch Christ. Und ein letztes, bevor wir jetzt alles nochmal zusammen denken. Jetzt habe ich die Eltern hier vorne gefragt. Die Lisa, den Manuel, die Paten. Ne? Ich habe euch stellvertretend gefragt, ob ihr das wollt, stellvertretend für den kleinen Jaron. Und ich würde behaupten, ihr glaubt auch stellvertretend. Allerdings ist es nicht der rettende Glaube, sondern der das bewirkt, das muss Jesus Christus tun, das muss Jaron selber bekommen, aber Christen glauben eigentlich immer stellvertretend. Das ist was, was unseren Glauben massiv auszeichnet. Es ist das wesentliche Merkmal unseres Glaubens, dass ich mich nicht nur um mich selber drehe und sage, Hauptsache Stefan, mir geht's gut und ich bin nur da und alles andere interessiert mich nicht, sondern es geht immer um den anderen. Und Adolf Schlatter hat gesagt, dass unser Glaube abstirbt, wenn er sich bloß mit sich beschäftigt. Und in der Regel ist es so, dass wir uns mit anderen auch beschäftigen. Und es betrifft vor allem die Gnade. Und es betrifft auch das Gebet ganz stark. Also ich hoffe, dass ihr es in eurem Leben schon mal erlebt habt, dass jemand für euch gebetet hat. Dass jemand für euch stellvertretend geglaubt hat. Wir haben vorhin für den Daniel Secker, einen jungen Kerl aus unserer Gemeinde, gebetet. Wir haben Gott gebetet, dass sein Finger wieder heil wird, dass er angenäht wird. Der sitzt vielleicht jetzt gerade mit Narkose da und kann selber nicht mehr beten, aber wir beten stellvertretend, wir bitten Gott, dass der wieder gesund wird. Da gehen wir rein sozusagen. Und es betrifft auch die Gnade, die können wir für uns begehren, die können wir haben wollen. Und wenn ich die habe, dann will ich die doch auch für jemand anders. Und wenn ich mir sicher bin, dass ich das ewige Leben bekomme und dass es diese Sicherheit heute und hier geht, dann wollen wir, dass doch der Jaron auch in seinem Leben mal diese Sicherheit bekommt. Und so habt ihr jetzt diesen Lottoschein genommen und ihr seid euch gewiss, ich glaube, Lisa, Manu, ihr seid euch gewiss, ja, das stimmt mit Jesus, dieser Sechser, das ist wirklich so, ich bekomme das ewige Leben, ihr seid euch klar, aber ihr wollt jetzt auch, dass es den Jaron passiert. Und wir als Gemeinde wollen, dass es dem Jaron passiert. Und ich glaube, dass das ein Leben lang der größte und letzte Wunsch sein wird. Also ich bin jetzt auch schon über 40 und habe viele Wünsche in meinem Leben so beerdigt oder abgehakt. Ja, das ist egal, egal, egal. Und ich glaube, je älter ich werde, desto mehr Wünsche, Dinge, die mir vielleicht wichtig waren, die werde ich alle mal wegsteifen. Aber ich behaupte, einer wird bleiben. Einer wird bleiben, der jetzt schon für mich eigentlich der größte Wunsch ist, nämlich dass meine Kinder, Hans, Emma, Paula, dann auch vielleicht deren Partner natürlich und vielleicht mal, wenn es Enkel gibt. Also da gibt es ein Gebet für mich, dass die zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist mein größter Wunsch in meinem Leben. Und wenn das noch nicht passiert ist bis auf ein Sterbebett, dann werde ich diesen Wunsch mit ins Grab nehmen, weil das mein großes Anliegen ist, dass die Menschen, die mir wichtig sind, dass sie zum lebendigen Glauben kommen. Weil ich weiß, das ist das Beste, was ihnen passieren kann. Und da will ich vor Gott reden und bitten, dass er wirkt, dass die zum Glauben kommen. In dem Wissen, dass ich nie stellvertretend diesen rettenden Glauben für sie haben kann. Sondern das muss jeder selber zu dem Punkt kommen, Jesus ist mein Herr und mein Retter. Und ich sage euch, wir, die wir alle sitzen, haben jetzt einen Auftrag von Gott bekommen. Wir sind da nicht passiv, sondern wir sind jetzt beteiligt, indem wir beten. Indem wir beten, dass Gott diesen Kindern begegnet, im Jahrhundert begegnet. Aber wir sind auch darin beteiligt, dass wir denen von Jesus erzählen wollen. Also, dass wir die Kinder, auch den Jahren, ein Teil von uns sind und unser Anliegen ist, dass wir ihm jetzt von Jesus Christus erzählen. Dass er im Schwibbeland sitzt, dass er in die Jungschar geht, dass er in Maxi-Treff geht, dass er da von Jesus Christus hört und wir von glauben, dass die Gnade Gottes ihn freisetzt, dass es ihn irgendwann packt in seinem Leben und er selber zum Glauben kommt. Und deswegen auch die Frage an die Eltern, an die Paten, an uns selber. Wie ist es denn mit unserem Patenamt? Wenn wir Paten sind für andere, dann stehen wir jetzt hier vorne und machen tolle Fotos und alle freuen sich. Aber eigentlich übernehmen wir Verantwortung. Und wir wollen eigentlich ein Versprechen geben, da gibt immer ein Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk. Ne? Das ist so üblich, ja. Und da sind wir fein raus. Nein, das Patenamt hat eigentlich einen Auftrag. Hey, wir wollen, dass die Kinder was von Jesus Christus hören. Wir wollen die Eltern dabei unterstützen. Und ich finde es super, da Weihnachtsgeschenke und Karrierebahn und alles super wichtig. Aber gibt es super christliche Hörspiele? Und da gibt es Freizeiten, Zeltlager, Teenagercamp. Warum nicht einem Patenkind mal einen Gutschein für ein Teeniecamp oder eine Freizeit schenken? Also Paten und wir als Gemeinde müssen noch ganz tief dieses Anliegen haben, dass Kinder, Jugendliche von Jesus Christus hören. Das muss doch unser Herzensding sein, was uns umtreibt. Weil dann ist es umso wahrscheinlicher, dass sie zum Glauben an Jesus Christus kommen, wenn sie von dem hören. Weil der Glaube kommt aus dem, dass sie von Jesus hören. Und dass sie dann diesem Jahr Gottes, das schon lange da ist, eine klare Antwort geben, weil er sie dazu ermöglicht, ermächtigt hat. Also abschließend nochmal auf unseren Lottoschein zurückzukommen. Jesus Christus bietet uns den an und er ist eigentlich immer nur mit beschäftigt, uns zu überzeugen, dass es nur einen Gott gibt, der uns liebt, der sein Ja über unserem Leben ausspricht. Und viele Facetten und viele Argumente sucht. Und ich kann da einfach nur ein bisschen mitmachen und mit vorschwärmen von diesem lebendigen Gott. Und dann hoffen und beten, dass Jaron zum Glauben kommt. Und ob die Taufe heute, die Gebete, was beigetragen haben. Wir wollen es glauben, aber es wird auch ein Geheimnis bleiben, dass wir dann erst mal wissen, was da passiert ist, wenn wir im Himmel angekommen sind. Das wollen wir euch heute weitergeben. Und ich würde jetzt gerne beten und lasst uns doch nochmal dazu aufstehen. Und ich danke dir, Jesus Christus, großer Gott im Himmel, dass du der lebendige Gott bist. Und ich bitte dich für den Jaron, ich bitte dich für die Kinder hier in der Gemeinde, ich bitte dich für alle, die dich noch nicht kennen, Jesus, wo der Glaube noch nicht da ist, dass der rettende Glaube, dass der kommt, Herr Jesus. Wir bitten dich stellvertretend darum, dass das passiert. Begegne du ihnen in deiner Gnade und lass sie von dir hören und mach sie frei, dass du derjenige bist, der auf ihr, einem Reittier auf ihnen drauf sitzt und in Zukunft ihr Leben bestimmen wird, Herr Jesus. Ich danke dir, dass wir dich darum bitten dürfen, dass du wirkst und handelst. Und ich bitte dich auch, dass wir Mut haben, immer wieder Leuten, Kindern, Enkel, Patenkindern von dir zu erzählen. Einfach unseren Glauben zu bezeugen, auf dich hinzuweisen und immer mit dem Anliegen, mit dem Glauben, in der Bitte, dass jetzt da was passiert, Herr Jesus. Darum bitte ich dich und lass uns das immer wieder wichtig werden. Amen.